Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Wussten Sie es? In Deutschland gibt es zwei Tempel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und ein dritter in Hamburg soll dazukommen. Über die Tempel hinaus gibt es hierzulande 127 Standorte und Gemeindehäuser. Ist die Kirche mit dem komplizierten Namen eine Kirche oder nicht? Auch das kann ich besprechen mit Ralf Grünke, engagiertes Mitglied und Sprecher seiner Kirche. Ein Gespräch, das wir kürzlich aufgezeichnet haben. Dazu herzlich willkommen. Bevor wir ins Studio gegangen sind, haben Ralf Grünke und ich uns in meinem Büro getroffen für ein Vorgespräch. In den meisten Fällen biete ich dann einen Espresso an, nicht so heute, denn ein paar Grundkenntnisse, wie Ralf Grünke als Mormone lebt, die habe ich schon. Womit ich jetzt direkt ins nächste Fettnäpfchen getapst bin, allerdings bewusst, denn Ralf Grünke möchte, wie alle Mormonen, nicht mehr als Mormone bezeichnet werden. Denn, und ab jetzt kommt das Wort nicht mehr vor, es wurde oftmals tendenziell abwertend benutzt. Und vor allem die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, so der komplette Titel, versteht sich als eine Kirche, die sich auf Jesus Christus beruft. Und so möchte sie auch genannt werden. Wie christlich ist diese Kirche? Auch darüber kann ich sprechen mit Ralf Grünke, er ist Pressesprecher der Kirche. Schön, dass Sie hier sind. Guten Tag, Herr Grünke.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Grünke, ganz sicher werden wir auch über ein paar Punkte sprechen, die Ihrer Kirche ganz aktuell unter den Nägeln brennen. Aber lassen Sie uns zunächst einfach mal erklären, was Sie als Religionsgemeinschaft ausmacht. Und dann ganz einfach und zugleich so schwer bitte ich Sie um eine Antwort auf die Frage, warum trinken Sie keinen Kaffee?
Jesus Christus ist unser Erretter, er ist der Sohn Gottes, er steht im Mittelpunkt unseres Glaubens und unserer Praxis. Unsere Kirche zeichnet sich darüber hinaus aus durch den Gedanken einer Wiederherstellung, also daran, dass das, was die Urgemeinden im Neuen Testament ausgezeichnet hat, in die heutige Zeit gebracht wird, was deren Lehre, was deren Praxis betrifft. Warum trinke ich keinen Kaffee? Meine Kirche hat sich im Jahr 1833 bereits einen Gesundheitskodex gegeben. Der kam zustande durch eine Offenbarungsschrift, in der Gott uns wissen lässt, verhaltet euch gesund, kein Tabak, kein Kaffee, kein Tee, kein Alkohol. Es gab vor etlichen Jahren eine Studie der UCLA, die zum Ergebnis kam, dass praktizierende Gläubige meiner Kirche im Durchschnitt zwischen 8 und 11 Jahre länger leben als andere Amerikaner.
Die UCLA ist die
University of California in Los Angeles.
Gesundheitlich gewinnen Sie, was gewinnen Sie psychisch durch diesen Verzicht?
Für mich ist das heute eine Selbstverständlichkeit und ich wache nicht morgens auf und denke, ach, jetzt muss ich heute wieder auf Alkohol verzichten, sondern mich zu orientieren an Dingen, die mein Leben schöner machen, freundlicher machen. Das hilft mir.
Auch in der Sexualmoral sind Sie nicht gerade libertär. Welche Regeln gilt es hier zu beachten?
Sexualität ist Gott gewollt. Wir sind keine leibfeindliche Kirche. Sexualität ist uns geschenkt und ist aber in der Praxis, wenn man unseren Glauben ernst nimmt, der Ehe vorbehalten. Das heißt, vorehelicher und außerehelicher Sex ist nicht gewünscht.
Sie setzen insgesamt mit all dem auch einen Gegenakzent zu einem, sagen wir mal, hedonistischen Weltbild, stehen damit auch ziemlich konträr zum gesellschaftlichen Mainstream. Ist diese Oppositionshaltung Selbstzweck oder woraus resultiert sie?
Wir merken, dass die Welt um uns herum sich verändert. Wir verändern uns sicher auch, aber wenn wir uns konzentrieren und das ernst nehmen, was wir als Gottes Auftrag und als Gottes Wort empfinden, da entsteht zuweilen eine Diskrepanz. Aber dieses Spannungsbild bereichert ja auch eine Gesellschaft. Wenn wir alle gleich wären und wenn wir alle das Gleiche glauben würden, dann wäre es langweilig.
Homosexualität ist bei Ihnen nicht vorgesehen.
Homosexualität existiert und sie findet statt und unsere Kirche wird zu diesem Thema sprachfähiger. Wir lernen da. Einer unserer höchsten Amtsträger Elder M. Russell Ballard hat vor ein paar Jahren gesagt, dass wir lernen müssen, besser zuzuhören, wenn unsere LGBTQIA+-Gläubigen sprechen, wenn sie sich zu Wort äußern.
Das bringen sie aber perfekt über die Lippen, das kriege ich nicht so hin.
Und dass wir auch lernen müssen, ihnen Räume zu schaffen, damit sie sich als Teil unserer Kirche fühlen können.
Ralf Grünke, Sprecher der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag. Herr Grünke, wie viele Millionen Mitglieder hat Ihre Kirche weltweit und wie viel hier in Deutschland?
Weltweit zählt die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage 17 Millionen Gläubiger und in Deutschland sind es etwa 40.000. Das entspricht der Einwohnerzahl von Buxtehude.
Was spricht dafür, dass es sich bei dieser Kirche, Ihrer Kirche, um eine christliche Kirche handelt?
Jesus Christus steht im Mittelpunkt unseres Glaubens und das ist tatsächlich der Kern unseres Glaubens.
Was spricht dagegen, dass es sich bei Ihrer Kirche um eine christliche Kirche handelt?
Da kann ich Ihnen keine Argumente anführen, aber es gibt Glaubensaspekte, die sich vom herkömmlichen Christentum unterscheiden. Ich habe mich vor Jahren mal mit einem befreundeten Theologen einer der beiden großen Volkskirchen unterhalten und ihn gefragt, sag mal, die Punkte, in denen wir uns unterscheiden, die dich dazu führen zu sagen, du bist im herkömmlichen Sinne kein Christ. Die Kriterien, die du da verwendest, gibt es da welche, die unmittelbar und gezwungenermaßen aus der Bibel stammen oder orientieren sie die sich eher an nachbiblischen Glaubensbekenntnissen und Festsetzungen? Und er hat einen Moment überlegt und hat mich dann angelächelt und hat mir gesagt, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Worauf wollten Sie hinaus?
Dass die Punkte, die uns trennen von unseren evangelischen, von unseren katholischen, von unseren orthodoxen Mitchristen, als die ich sie sehe, sich beziehen auf nachbiblische Entscheidungen, Beschlüsse, Überlieferungen und Konzile. In den Urgemeinden gab es ein weites Spektrum an Glaubensansichten. Damit hatte der Apostel Paulus sich ja auch manchmal rumzuschlagen, wenn ich an die Korinther denke, unter denen es Menschen gab, die noch nicht mal die Auferstehung als solche glaubten.
Ich gebe jetzt mal den Advocatus Diaboli, den Anwalt des Teufels. Evangelische oder römisch-katholische oder ostkirchliche Theologie, die würde zwar auch sagen, jenes Geheimnis, das in diesen Kirchen Gott genannt wird, das offenbart sich immer neu. Aber die Großkirchen würden in ihnen meines Erachtens in einem Punkt widersprechen, dass es nach der Bibel weitere Offenbarungsbücher gibt, Texte, die den gleichen Rang haben wie biblische Offenbarungen. Aber davon gehen sie aus, korrekt? Und damit sind sie eigentlich draußen.
Das ist einer der springenden Punkte. Da ist dann auch im gemeinsamen Gespräch, im Austausch bei meinen mitchristlichen Freunden anderer Konfessionen in der Regel Schluss mit lustig, wenn ich mit dem Buch Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus Christus daherkomme oder mit anderen Schriften. Meine Kirche pflegt einen offenen Schriftkanon. Aus meiner Sicht, so wie die Christen des Neuen Testaments den Schriftkanon immer wieder erweitert haben, um das Zeugnis von Jesus Christus abzulegen, machen wir das auch heute noch.
Jetzt sind wir ein wenig in der Geschichte angelangt. Dann greifen wir mal ein paar zentrale Punkte aus. Jener Joseph Smith, der für Sie ganz zentral ist, als Gründer, als Prophet, er hat seine religiösen Erfahrungen niedergeschrieben als Lebensgeschichte und das hat eben neben anderen prophetischen Texten der Neuzeit für Sie kanonischen Rang. Was ist der Kern dieser Texte?
Er beschreibt seine Erfahrung als junger, eher unbedarfter Mensch, der sich von Gott berufen fühlt, einen neuen Blick zu werfen auf die Botschaft Jesu, auf die Praxis der christlichen Urgemeinden und die Ergebnisse, zu denen er da kommt, die führen zu sehr vielen Gemeinsamkeiten mit anderen christlichen Kirchen, aber auch zu neuen Erkenntnissen, die vom herkömmlichen Lehrkanon abweichen.
Welche neue Erkenntnisse?
Joseph Smith ist davon ausgegangen, dass Glaubensbekenntnisse, feste Glaubensbekenntnisse, Pflöcke einschlagen, die sein weiteres Erkennen behindern. Ein weiterer Punkt, der uns deutlich unterscheidet von den großen Kirchen, ist, dass wir Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist sehen als völlig einig im Willen, in der Liebe, in der Absicht, in der Gnade, aber nicht als eine Person.
Diese Texte von Joseph Smith, die sind wann offenbart worden oder geschrieben worden?
Joseph Smith wurde geboren 1805. 1820 begannen seine Erfahrungen mit Gott, Offenbarungserlebnisse, die er niedergeschrieben hat. Das Buch Mormon wurde 1830 veröffentlicht. Zu unserem Schriftkanon gehören dann noch weitere Offenbarungsschriften, die auch vom Charakter her jederzeit ergänzt werden könnten. Es gibt ein Buch, das heißt Lehre und Bündnisse. Darin sind verschiedene Erklärungen, theologische Erklärungen, aber auch Erklärungen in Bezug auf die Organisation und die Struktur der Kirche vorhanden. Die letzte Ergänzung hat 1978 stattgefunden, an die hatte ich kaum mehr Erinnerungen. Aber es ist jederzeit möglich, dass dieses Buch ergänzt werden könnte.
Sind diese Texte für uns heutige, sagen wir mal, eine evangelische Christin im besagten Buxtehude oder für einen Hörer in Oberammergau, sind die für den lesbar?
Die sind lesbar, sie sind verständlich. Manche dieser Texte erschließen sich dann, wenn man ein wenig Hintergrund versteht dessen, worum es da geht. Gerade wenn es um Details von Kirchenstrukturen, Organisation geht. Andere Texte sind sehr leicht zu erschließen. Ich denke an einen meiner Lieblingstexte dort, in dem es um unser Verhältnis zur Natur geht, in der Gott uns erklärt, dass er uns seine Schöpfung gegeben hat, damit wir sie schmecken, sie riechen, sie erleben können und dass wir sie als Geschenk um uns begreifen dürfen, indem wir auch erkennen können, dass Gott es gut mit uns meint.
Sie tragen drei Ringe. Welcher bedeutet was?
Ich trage meinen Ehering. Meine Frau und ich haben unsere Eheringe in einem Kursus einer Goldschmiede selbst gezimmert. Dann trage ich einen Ring, der Bezug nimmt auf meinen Glauben aus dem Kindergottesdienst, den ich eine Zeit lang leiten durfte, und dann habe ich einen Ring mit dem Emblem meines Lieblingsfußballvereins. Meine Kinder witzeln manchmal und fragen mich, warum mein Vereinsring denn der größte sei.
Es ist der Ring des BVB, das ist halt der größte. Borussia Dortmund.
Das ist richtig, obwohl ich nicht aus der Gegend stamme. Ich bin in Franken, in Erlangen geboren und aufgewachsen, aber seit einem Moment plötzlicher Erleuchtung in der frühen Kindheit schlägt mein Fußballherz schwarz-gelb.
Zwischendurch, kurz gefragt, Heilige der letzten Tage, klingt sperrig, ist die Übersetzung von The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, hört sich endzeitlich an. Was ist gemeint mit Latter-day Saints, Heiligen der letzten Tage?
Der Begriff Heilige ist nicht im katholischen Sinne zu verstehen, sondern es nimmt eher Bezug aufs Neue Testament und auf den Begriff der Heiligen als Kollektivbezeichnung aller Gläubigen. Wenn die Apostel, wenn Paulus geschrieben hat, an die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen in Rom. Und letzte Tage ist eine missverständliche Übersetzung. Im Englischen ist die Rede von Latter Days. Das müsste man ja eigentlich übersetzen als die späteren Tage. Das heißt, es geht hier um nichts weiter als eine Unterscheidung der Heiligen, der Gläubigen zur Zeit Jesu, der früheren Tage und dann der späteren Tage.
Ralf Grünke, Deutschlandsprecher und stellvertretender Europasprecher dieser Kirche, der Heiligen der späteren Tage im Deutschlandfunk. Herr Grünke, nun von den historischen Wurzeln zur heutigen Praxis. Was ist zentral in Ihrem Gemeindeleben?
Was jemandem, der unsere Gemeinde, der unsere Gottesdienste das erste Mal besucht, sofort auffällt, ist, wir sind eine Laienkirche. Man trifft auf keinen bezahlten Gemeindepfarrer oder eine Gemeindepfarrerin, sondern der gesamte Gottesdienst wird gestaltet von den Gläubigen der Gemeinde. Das fängt an mit den Sakramenten oder den heiligen Handlungen wie das Abendmahl, aber auch die Predigten, die gehalten werden. Der Verkündigungsauftrag und der Dienstauftrag, der richtet sich an alle Gläubigen.
Ist es korrekt, dass ich als Nichtmitglied, Nichtheiliger der späteren Tage, dass ich einen ihrer Tempel nicht betreten dürfte?
Die Tempel sind Orte, die sich unterscheiden von unseren Gemeindehäusern. Unsere sonntäglichen Gottesdienste können Sie jederzeit besuchen, da ist jeder willkommen. Tempel sind hervorgehobene Heiligtümer, die man nur nach intensiver religiöser Vorbereitung betrifft.
Das gilt dann auch für Sie?
Das gilt auch für mich. Also ich könnte nicht, ohne dass ich mich entsprechend darauf vorbereite, einfach an einen Tempel anklopfen und sagen, ich bin jetzt hier und möchte das tun. Zu dieser Vorbereitung gehört auch, dass man seelsorgerische Gespräche führt. Der Tempel gilt der Besinnung und es ist ein Ort, in dem man noch tiefer eintauchen kann in Gottes Liebe, in dem man sich verpflichtet, sein Leben Gott zu weihen.
Sie haben betont, dass das Engagement jedes einzelnen Gläubigen, jeder einzelnen Gläubigen sehr wichtig ist in ihren Gottesdiensten. Es gibt aber dennoch Ämter, die aber wiederum sind befristet. Habe ich das richtig verstanden?
Die Ämter in den Gemeinden sind befristet. Die höchsten Ämter der Kirche sind es nicht. So kommt es auch, dass das Oberhaupt unserer Kirche im kommenden September seinen 100. Geburtstag feiert. Russell M. Nelson, aber die Ämter...
Hat nur Tee getrunken.
Genau, richtig. Und nicht geraucht. Und ist übrigens pensionierter Herzchirurg und lebt das, was er Menschen als Mediziner gepredigt hat und nicht nur von der Kanzel. Aber vor Ort, die Ämter sind auf Zeit. Ich habe zweimal in führender Funktion zum Gemeindeleben beigetragen, habe aber auch schon den Krabbelgottesdienst geleitet. Aber sie brauchen auch nicht immer im Amt, wenn es um Predigt geht. Mein jüngster Sohn hat seine erste Predigt gehalten im Alter von 4 Jahren im Kindergottesdienst über den barmherzigen Samariter. Das konnte er nicht aussprechen, hat über den guten Fremden gesprochen.
Sie sprechen junge Menschen an, Sie sprechen Ihren Sohn an, der offensichtlich eben auch sich engagiert in Ihrer Kirche. Jetzt frage ich Sie was Privates. Sie können ja so viel privat preisgeben, wie Sie mögen. Was wäre, wenn eines Ihrer 3 Kinder, ich weiß, dass Sie 3 Kinder haben, wenn jemand sagen würde, nein, ich habe kein Interesse an deiner Kirche, in der ich auch groß geworden bin?
Meine Tochter würde mir das nicht verübeln, wenn ich von einer Erinnerung berichte, die ich an ein Gespräch habe, das ich mit ihr geführt habe, als sie so um die 14, 15 Jahre alt war und sehr mit ihrem Glauben gehadert hat. Und ich ihr irgendwann mal gesagt habe, du, es ist mir lieber, ich habe eine glückliche Buddhistin, eine glückliche Agnostikerin zur Tochter, als eine unglückliche Heilige der letzten Tage. Daraufhin hat sie mir eine große Umarmung gegeben und ist ins Bett gegangen. Die freie Entscheidung spielt in unserem Glauben eine ganz zentrale Rolle. Das ist auch ein Grund, warum wir nur die Gläubigentaufe praktizieren. Man muss sich schon selbst äußern können, um die Taufe zu verlangen. Und natürlich steht es einem auch frei, äußern zu können, dass man das nicht mehr machen möchte, dass man den Glauben nicht mehr teilt und sich nicht mehr im Gemeindeleben beteiligen möchte.
Ralf Grünke, Sprecher der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage in Deutschland. Herr Grünke, Sie wachsen weltweit, Sie stagnieren in Westeuropa, wobei Stagnation ja aus Ihrer Sicht wohl besser ist als Schrumpfung, wie bei den einstigen Volkskirchen. Wieso schneiden Sie besser ab?
Also zum einen in Europa müsste man schon unterscheiden und das hängt manchmal von der einzelnen Gemeinde ab. In manchen Regionen wachsen wir weiterhin, in anderen Regionen stagnieren wir und in einigen Regionen nimmt auch unsere Mitgliederzahl ab.
Also Sie stagnieren womöglich in Deutschland.
Unterm Strich kann man in den letzten Jahren davon sprechen, dass sind es unterm Strich nach einem Jahr mal ein paar mehr und mal ein paar weniger. Aber die Zahl von 40.000, die hätte ich Ihnen auch schon vor ein paar Jahren genannt. Und auch den Vergleich mit Buxtehude hätte ich schon vor ein paar Jahren verwendet. Ich glaube, Gemeinden, die von vornherein, und das betrifft ja nicht nur meine Kirche, sehr setzen auf das Ehrenamt und auf die Beteiligten einiger, nicht nur einiger weniger, sondern aller, die sind in der Regel besser in der Lage, auch Mitglieder zu binden und ihnen von Anfang an den Gedanken zu vermitteln, du bist hier wichtig und auf dich kommt's an.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in Ihrer Missionstätigkeit. Sie schicken junge Leute Ihrer Kirche in alle Welt. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo Sie hierzulande in einer Diaspora-Situation am meisten auffallen. Inwieweit hat sich dieser Missionsauftrag der jungen Menschen verändert oder ist er seit jeher derselbe?
Details dieses Missionsauftrags haben sich verändert. Also nur zum Verständnis unserer jungen Menschen und auch übrigens Ehepaare im Rentenalter steht frei, einen Freiwilligendienst zu absolvieren.
Ach, das muss keiner machen.
Richtig. Freiwilliger Dienst, und da entsendet einen die Kirche dorthin, wo man gebraucht wird, immer mit dem Glaubenshintergrund, dass man als derjenige, der sich auf eine solche Reise begibt, das Gefühl hat, das kommt von Gott. Ein Berufungsschreiben ist unterzeichnet vom Präsidenten der Kirche, den wir als Propheten betrachten. Die Zeitdauer dieses Dienstes hat sich geändert und junge Menschen heutzutage verwenden Social Media. Das habe ich vor 30 Jahren in England, als ich zwischen Abitur und Studium dort 2 Jahre verbracht habe in den Midlands, nicht verwende. Das gab es damals ja noch gar nicht.
Wir beide sind uns das erste Mal auf einem evangelischen Kirchentag begegnet, damals in Dortmund. Sie suchen aktiv die Nähe zu den großen christlichen Kirchen, sonst würden Sie da ja nicht hingehen. Also das beruht dann aber umgekehrt nicht immer auf Gegenseitigkeit. Wie ist es bestellt in Sachen Ökumene?
Der Austausch mit den großen Kirchen beidseitig ist in der Regel dort, wo man sich kennt und wo man zusammenarbeitet, beispielsweise an runden Tischen oder Räten der Religionen von Respekt bestimmt, beinhaltet auch Schmerzmomente. Also ich verstehe das, dass meine evangelischen und katholischen orthodoxen Freunde das nicht lustig finden, wenn ich aus dem Buch Mormon zitiere. Und wenn sie finden es auch nicht lustig, wenn ich sie als evangelische, katholische oder orthodoxe Mitchristen bezeichne, weil das nicht auf gegenseitig beruht. Sie würden mir schon zugestehen, dass ich auf meine eigene niedliche und absurde Weise aus deren Sicht mich als Christ sehe, aber sie würden das eben nicht erwidern. Aber das gehört dazu. Ich wünsche mir im Austausch sehr viel Offenheit und nicht nur eine Kuschelrhetorik und nicht nur ein ausschließliches Konzentrieren darauf, was uns verbindet, sondern auch ein offenes Aussprechen dessen, was uns trennt und wo der Austausch Schmerzmomente verursacht.
Ein Trennendes ist auf jeden Fall, Sie haben vorhin schon mal die Taufe angesprochen, ein Trennendes ist auch, dass Sie Verstorbene taufen.
Ja, wir beziehen uns dort auf einen Brauch des Neuen Testaments. Paulus spricht im 1. Korintherbrief davon, dass sich Menschen für diejenigen taufen, die bereits verstorben sind. Das ist eine Zuwendung an verstorbene Menschen, wobei wir davon ausgehen, dass wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dass das Menschen, für die wir stellvertretend eine Taufe durchführen, für sich annehmen oder auch ablehnen können. Für mich ist das ein besonderer Moment. Sie sollten sich das so vorstellen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Vorfahren sind Bauern, Bierbrauer, ganz viele Menschen, die Johann heißen. Keiner davon taucht im Geschichtsbuch auf. Aber wenn ich in einem meiner Tempel miterlebe, dass entweder ich oder jemand anders sich stellvertretend taufen lässt für einen dieser Johann, dann merke ich, dieser Name ist nicht vergessen, dieser Mensch ist nicht vergessen. Er wird Gott gegenüber noch einmal erwähnt. Und das ist für mich ein besonderer Moment, der sehr viel mit der Würde und mit dem Wert des Menschen zu tun hat. So verstehe ich und so empfinde ich persönlich auch diese stellvertretende Taufe, diesen Brauch.
Der US-Bundesstaat Utah, der ist ja in besonderem Maße von ihrer Kirche geprägt. Ist Gott ein Amerikaner?
Gott hat aus meiner Sicht keine Nationalität. Gott ist allen Menschen offen. Das lese ich auch so im Buch Mormon, dass er alle Menschen einlädt. In Utah, in Salt Lake City, befindet sich der Sitz, die Zentrale unserer Kirche. Dort gibt es auch eine Kirchenuniversität. Ich habe selbst dort ein paar Jahre studiert bis zum Bachelorabschluss. Aber sie finden seit deutlich über 20 Jahren mehr Heilige der letzten Tage außerhalb der Vereinigten Staaten als innerhalb.
Das prominenteste Mitglied ihrer Kirche ist dennoch sicherlich der Republikaner Mitt Romney, der einem Donald Trump immer wieder die Stirn geboten hat. Romney kandidiert nicht noch einmal für den Senat. Gehen die Vereinigten Staaten von Amerika aus der Sicht ihrer Kirche den Bach runter?
Sie fragen mich ja nach der Sicht meiner Kirche und dazu äußert sich meine Kirche nicht, weil wir Wert darauf legen, dass wir als Kirche parteipolitisch neutral sind und uns nur zu grundlegenden moralischen Fragen äußern. Sinn von Kirche ist aus unserer Sicht nicht selbst im politischen Tagesgeschäft mitzumischen, sondern den einzelnen Gläubigen in eine Lage zu versetzen, sein eigenes Gewissen zu schärfen und eigene politische Entscheidungen zu treffen. Und so werden wir sowohl in den USA als auch übrigens auch hier in Deutschland, in Europa, Heilige der letzten Tage finden mit ganz unterschiedlichen politischen Ansichten, so wie es auch in der evangelischen und der katholischen Kirche selbstverständlich ist.
Ralf Grünke, Deutschlandsprecher der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Danke, Herr Grünke, für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und gleich kommen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten und dann die Sendung Kontrovers. Theo Gers erwartet Sie und Ihre Fragen und Anmerkungen zum Thema zerbombte Solidarität. Überfordert Israel seine Freunde und Partner? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag, Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.